Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Seit langem stehe ich mal hier oben, anstatt nur unten. Mein Name ist Axel Busch und ich darf heute ein weiteres Gleichnis mit euch zusammen betrachten oder auslegen. Und zwar ja, sind wir in einer Predigtreihe zum Thema Reich Gottes. Wir haben die Reich Gottes Gleichnisse, die Jesus genannt hat, hauptsächlich im Matthäus 13, haben wir uns angeschaut, schon in den letzten Wochen. Und ich hoffe, könnt schon mal die erste Folie anwerfen, ich hoffe, dass ihr das wollt, das Reich Gottes verstehen. Wer das nicht will, es gibt oben noch Möglichkeiten, sich die Kinderstunde anzuschauen oder, weiß ich nicht, draußen ist das Wetter nicht so schön, aber das ist eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollen das Reich Gottes verstehen, aber natürlich auch erleben. Wir wollen es nicht nur verstehen, sondern wirklich auch erleben. Und wenn ihr das wollt, dann macht euch mit mir jetzt hier auf den Weg. Ich habe hier, glaube ich, ich habe keinen Drücker für die PowerPoint. Könnt ihr mir den gerade nach vorne bringen? Oder übersehe ich den hier irgendwo? Gut. Also vielleicht einen kurzen Rückblick auf die letzten Predigten. Wir haben uns ja, da ist es. Genau, das Erste, was mir auf jeden Fall wichtig war, was wir über das Reich Gottes gehört haben, ist, das Reich Gottes ist erstmal leider nicht sichtbar. Ja? Ich glaube, wir hätten das alle sehr gerne. Ja? Stellt euch vor, irgendwie so ein Riesenpalast, nehmen wir mal das Weiße Haus, ja, ist vielleicht jetzt nicht so schön, ja, kann man sich drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall ein Symbol von Macht. Ja, stell dich vor, wir hätten einen riesengroßen Palast, viel, viel größer als das Weiße Haus, und da wäre die gesamte Macht Gottes lokalisiert. Ja, das wäre also unser Headquarter, das wäre unsere Zentrale, und wir könnten sagen, da ist die Macht Gottes, das Reich manifest. Das wäre doch schön, oder? So denken wir. Aber das ist nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat, sondern er sagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch, in Lukas 17, Vers 20 bis 21. Irgendetwas in uns passiert dort. Nämlich, Adnan hatte darüber gepredigt, Gottes Herrschaft in mir. Das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft in mir. Die Frage stellt sich also, bin ich unter dem Einfluss Gottes? Eine weitere Stelle haben wir letzte Woche auch ausführlich besprochen, und zwar in Römer 14, Vers 17, sagt Paulus an der Stelle, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und um Fragen des Essens und Trinkens, das heißt um das richtige Verhalten, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude. Das sind schon so erste Anzeichen davon, was das Reich Gottes ist. Vielleicht sind euch auch noch andere Sachen besonders wichtig geworden und aufgeleuchtet. Alles das haben wir in Matthäus 13 gelesen. Und da hat Jesus also sehr ausführlich Gleichnisse zum Reich Gottes gebracht. Anscheinend hat ihm das aber nicht gereicht, denn deutlich später, Matthäus 18, da geht Jesus nochmal darauf ein, und wo er so verschiedene Themen seinen Jüngern, aber auch allen, die mit ihm zogen, vermittelt hat, da geht er nochmal auf das Reich Gottes ein. Und er spricht dort in Matthäus 18 zu Anfang noch darüber, was ist, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, und geht da ein bisschen darauf ein, wie man damit umgehen sollte. Erstmal finde ich ganz markant, Jesus weiß ganz genau, wie es in uns aussieht. Er kennt genau unsere Lebensthemen, und er kannte sie damals auch. Denn wir sind nun mal damit beschäftigt, dass wir uns zanken, dass wir auch mal Streit haben, dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, dass sich jemand an dem anderen schuldig macht, sündig macht. Und das sind die Dinge, zu denen Jesus wusste, dazu muss ich zu ihnen reden, ja? Dazu müsst ihr was wissen. Und wir steigen mal ein in das Gleichnis von heute. Das ist nämlich das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht oder vom Schalksknecht. Und Petrus steigt also gleich auf die Worte von Jesus ein. Und da lesen wir, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Vielleicht bis 7-mal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Petrus hatte irgendwie schon verstanden, okay, es geht irgendwie bei diesem Sündigen zwischen Brüdern, zwischen Geschwistern. Wir wissen, dass wir immer, wenn wir Brüder lesen, genauso gut auch Schwester lesen können. Damals war das noch nicht so weit. Und er weiß, es geht um Vergebung. Also sagt er, ich weiß auch, ich muss meinem Bruder natürlich nicht nur einmal vergeben. Es reicht nicht, ich muss mehr. Ich gehe mal auf 7. Vielleicht bin ich dann besonders geistlich, ja, vor Jesus schon. Und Jesus, wie so häufig, bricht unsere Gedankengebäude und sagt, ja, nicht 7-mal, auch nicht das Doppelte oder das Dreifache. Mit diesem 7-mal, 70-mal sagt er letzten Endes, das hat kein Ende. Du kommst nicht irgendwo an einen Punkt, wo du sagst, so, jetzt habe ich also die 7-mal vergeben und beim 8-mal packe ich dich. Ja, dann geht es nicht mehr. Nein, Vergebung, über die Jesus jetzt zu uns reden will, die hat kein Ende. So, daraufhin erzählt uns Jesus folgendes Gleichnis. Darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Circa 10 Milliarden Euro, gehe ich später noch drauf ein. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihm und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, er gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig, etwa 3 Monatsgehälter. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Da warf sich ihm sein Mitknecht auch zu Füßen, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall, also dem König. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Ein hartes Wort. Ich habe heute mit euch nur einen Punkt. Ja, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gepredigt. Gib mir ein bisschen Zeit. Heute erstmal nur ein Punkt. Vielleicht schaffe ich es in den nächsten Predigten dann auch mal auf die klassischen 3 Punkte oder Tendenz ist ja sehr influenzial, steigernd auf jeden Fall. Ich habe heute nur einen Punkt und erkennt ihr meinen Punkt? Ihr kennt meinen Punkt nicht. Dann zeige ich euch meinen Punkt. Das ist mein Punkt. Ihr konntet den Punkt nicht sehen, obwohl ihr ihn gesehen habt, weil ihr den Punkt erst erkennen könnt, wenn ich euch das Schwarze drumherum zeige, die Umrandung. Logisch. Erst dann kann man sagen, okay, das ist der Punkt, weil das drumherum ist der Punkt nicht. Das ist heute mein Punkt. Und in diesem Gleichnis, was wir gerade gelesen haben, denke ich, dass Jesus das genauso macht. Er beleuchtet eigentlich das, was das Reich Gottes nicht ist. Denn wenn wir sehen, wie die Geschichte endet, dann ist es ein böses Ende für diesen Knecht. Und er hat letzten Endes zum Schluss seine Schuld wieder aufgeladen. Er ist, könnte man sagen, nicht im Reich Gottes. Jesus zeigt uns das Reich Gottes, indem er uns zeigt, was es nicht ist. So, ich möchte mit euch jetzt einmal in die Geschichte kurz einsteigen. Kurzen Abriss über die Geschichte und danach, was wir daraus ziehen können. Der Knecht steht vor seinem König, der sein Recht fordert. Der König hat das Recht, dieses Geld zu fordern, denn es gehört dem König. Also er fordert sein Recht. 10.000 Talente, ich habe es mal nachgeschaut, wenn man es versucht, auf heutige Verhältnisse umzurechnen, kommt man tatsächlich auf 10 Milliarden Euro, wenn man so nach Monatsgehältern das vergleicht. Warum, also man kann sagen, 20 Jahre, wenn ein Legionär oder ein Landarbeiter damals 20 Jahre Lohn bekommt, dann hat er ungefähr ein Talent, um so eine Vorstellung zu bekommen, was 10.000 Talente dann sind. Warum wählt Jesus für sein Gleichnis diesen überaus hohen Wert, der so alles, den kann man ja gar nicht mehr fassen, ja? Vor allem für eine einzelne Person. Ich denke, dass er diesen Wert wählt, weil er klar machen will, dieser Knecht ist am Ende, ja? Der ist gescheitert, der ist vollkommen am Ende, Game over, da geht nichts mehr, der Ofen ist aus. Das muss eindeutig klar werden. Das ist dem Knecht eventuell nicht ganz klar, weil er kniet sich zwar vor dem König, huldigt ihn, aber sagt, habe Geduld, ich will dir alles zurückzahlen. Vielleicht hat er auch auf Gnade von Anfang an gehofft, aber zurückzahlen konnte er das auf keinen Fall, das war nicht möglich. Und jetzt versuchen wir uns vorzustellen, wie dieser König reagiert hat. Ich stelle es mir so vor, dass er vielleicht dem Knecht, das ist wahrscheinlich nicht so gewesen, dass man hier so einen Meter Stufe hat, sondern er konnte vielleicht von seinem Thron einfach 2-3 Stufen runtergehen und ist zu dem Knecht runtergegangen, hat ihm vielleicht die Hand auf die Schulter gelegt, unten, wo er noch kniete, und hat ihm gesagt, mein Knecht, ich will dich freisetzen. Ich will, dass du lebst und ich will, dass du atmen kannst. Pass auf, ich mache dir eine Tür auf in mein Reich. Spring rein, komm auf den Punkt, bleib nicht im Dunkeln, ich vergebe dir alles. Wir machen das Reich mal ein bisschen größer. Gott, der König in diesem Bild ja noch, möchte ihn freisetzen und er weiß, dass der Knecht gar keine Chance hat, da irgendwie einen Finanzplan aufzusetzen, wie man das jetzt in den nächsten 150 Jahren abstottern kann. Es ist unmöglich, deswegen erbarmt er sich und will ihm Leben, Freisetzung und sein Reich anbieten. Der Knecht geht also raus, hat wahrscheinlich ein Schriftstück, weil das muss ja irgendwie auch nachweisbar sein. Ich weiß nicht, wie das damals gemacht wurde. Wahrscheinlich irgendwie etwas, wo drauf stand 10.000 Talente und dann irgendwie getilgt. Ja. Und dann hat er also dieses Schriftstück, geht damit raus und seine Schuld ist ihm tatsächlich erlassen. Ist dieser Knecht in unserem schon übertragenen Sinne im Reich Gottes, im Königsreich, ist er im Punkt oder ist er noch außen herum? Ich meine, er bewegt sich im Schwarzen, denn wir leben auf dramatische Weise, was das Reich Gottes nicht ist. 100 Denar, hatte ich schon gesagt, sind 3 Monatsgehälter und er kommt raus und trifft da auf jemanden, der ihm dieses Geld schuldet und er schüttelt ihn und sagt, ich fordere mein Recht. diese 100 Denar sind mein Recht und ich fordere die von dir. Zahl sie mir. Der Mitknecht mit den gleichen Worten: Hab Geduld, ich will dir alles zurückzahlen. Spätestens da hätte es doch bei dem Knecht klingeln müssen. Die gleichen Worte hatte er gerade vor dem König genannt. Er will aber nicht. Ich will nicht, steht in dem Text. Und der König bekommt davon Wind und sagt, okay, du bist raus. Das war's. Außerhalb, nicht mehr in meinem Reich. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass der Knecht so hart geblieben ist? Ich meine, dem Knecht fehlte etwas, was er seinem Mitknecht einfach nicht geben konnte. Ja? Er hat irgendetwas vorher beim König vergessen. Das hätte er eigentlich da mitnehmen sollen. Er hat es irgendwie einfach liegen lassen. Vielleicht hat er es auch gar nicht richtig empfangen. Ja? Aber er konnte es auf jeden Fall seinem Mitknecht nicht geben. Nämlich, was hat er vergessen? Er hat den König selbst vergessen. Er hatte den König nicht mit. Er hatte seine Barmherzigkeit, die er ausgedrückt hat, als er ihm seine Hand aufgelegt hat und ihm gesagt hat, ich will für dich sein. Das ist nicht bei ihm angekommen. Er hatte das nicht. Hätte er es gehabt, hätte er es weitergeben können. So, wir dürfen uns nicht täuschen lassen aus diesem Gleichnis. Jetzt will ich die Übertragung machen. Können wir nicht anders als diese Erkenntnis ableiten? Wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben werden. Wenn das so ist, dann möchte ich natürlich ganz schnell eine Entscheidung treffen. Ja, wenn das so steht, dann ist es klar, ich versuche zu vergeben, weil ich möchte auf keinen Fall verlieren, was ich habe. Also versuche ich zu vergeben. Ich habe mir mal überlegt, die Dinge, für die man anderen vergeben muss, in so drei Kategorien aufzuteilen. Versuche da mal mitzugehen. Die erste Kategorie habe ich genannt, so die kleinen Dinge des Alltags. Was könnte das sein? Das sind natürlich Sachen, die häufig kommen, aber nicht so wirklich ganz schlimm sind. Ich habe sofort gedacht an, im Kühlschrank ist wieder eine Milchpackung und ich greife, aber sie ist leer. Da hat wieder also jemand sich nicht die Mühe gemacht, nachdem er die Milchpackung leer gemacht hat, die zusammenzufalten und in den ordentlichen Müll zu schmeißen, sondern er hat sie einfach wieder zurückgestellt, was leichter ist. Unverschämt, ne? Ja, ihr wundert euch, aber ich kann mich darüber aufregen, ja? Da bin ich dann doch kleinlich vielleicht. So Kleinigkeiten. Ja, du hast dir irgendwie dein Lieblingssüßigkeit irgendwo schön in die Schublade gestellt und freust dich schon drauf. Kommst von irgendwo her, das, ja, Fernseher an, Tatort und dann meine Lieblingsschokolade. Schade. Leider weg. Hat jemand anders gegessen. So ein Mist. Oder heute Morgen kennt ihr sicherlich auch viele von euch, die auf jeden Fall den Führerschein haben. Im Auto gibt es natürlich tausend Situationen. Ich hatte heute auch wieder einen, der mich rechts an die rechte Spur genagelt hat und ich wollte eigentlich nach links rüber, weil ich jemandem ausweichen musste, aber er wollte schön in der Mitte bleiben, hat einfach nur an sich gedacht, so war mein Eindruck. Nervig. So, das sind so Kleinigkeiten des Alltags, aber es ist klar, die stecken wir relativ locker weg. Da können wir mal locker einen dunkelgrünen Haken hintermachen. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Kategorie 2 ist schon ein bisschen schwieriger. Ich habe das mal genannt, so Seitenhiebe, eher gemeint so zwischenmenschlich. Da geht es uns schon ein bisschen näher. Was könnte das sein? Du hast eine schöne Zeit zu zweit mit deiner Frau geplant. Das habt ihr euch schon lange vorgenommen. Ihr wisst, das ist gut für euch, für eure Ehe. Ja, dein Partner hat aber dann kurzfristig vergessen, dass er dann noch einen anderen Termin hat. Schatz, tut mir leid, geht leider heute nicht. Müssen wir auf nächste Woche verschieben. Verabredungen, ja. Du bist an einem entscheidenden Punkt, freust dich auf das Treffen, schönes Frühstück. Die Verabredung kommt nicht, hat dich sitzen lassen. Oder alle Arten von Lügen, die also mit Unehrlichkeit zu tun haben, die dir letzten Endes den Beziehungsboden entziehen. Ja, die gehen schon ein bisschen tiefer als Kategorie 1. Überall, wo das Vertrauen missbraucht wird. Du bist in einer WhatsApp-Gruppe und über dich werden Witze gerissen. Ja, es kommt auf die WhatsApp-Gruppe an. Manche sind noch lustig und dann wird das gerne und gemacht und auch so verstanden. Aber manchmal geht es dann auch mal eine Etage tiefer und du merkst, das tut mir weh. Und da hat jemand sich an dir verletzt oder hat dich verletzt, hat sich sündig gemacht an dir und du musst ihm vergeben. Deutlich schwieriger schon, aber ich denke, zähneknirschend, vor allem unter dem Vorsatz oben, müssen wir da auch sagen, ja, das möchte ich vergeben. Und das vergebe ich, weil mir auch vergeben wurde. Wenn es zwei Kategorien gibt, gibt es auch eine dritte. Und die habe ich mal genannt, mit Vorsicht, tiefe Verletzungen. Und ich weiß, dass ich jetzt in einen Bereich gehe, den ich nur ankratzen kann. Vielleicht habt ihr etwas vor Augen, was euch direkt selber betrifft, was viel, viel tiefer ist, wofür man noch eine Kategorie 4 oder sonst was bräuchte. Aber es sind Dinge, wo jemand wirklich halt an dir auf eine Art und Weise schuldig geworden ist, wo in deinem Herzen so richtig Türen ins Schloss fallen. Ja, kennt ihr das? Wo man sagt, puh, das war's. Das war eine Verletzung, da muss ich mich selber schützen. Da mache ich die Tür zu. Da gehe ich erstmal nicht wieder ran. Vielleicht habt ihr da so einige Sachen, die verschüttet sind, wo du schon lange nicht mehr rangegangen bist, wo du Gott vielleicht auch nicht ranlässt. Das sehen wir dann. Es sind aber auch Dinge, wo vielleicht wirklich starker Vertrauensmissbrauch stattgefunden hat. Vielleicht hat dich dein Partner betrogen. Bist du hintergangen worden. Vielleicht hat dich einfach auch ein Freund über lange Zeit betrogen. Das muss ja nicht gleich auf der sexuellen Ebene sein, das kann ja auch einfach ein Vertrauensmissbrauch sein. Und das wird dir nach langer Zeit deutlich. So, und wie gesagt, da gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Und ihr merkt schon, da einen Haken hinterzumachen, ist natürlich nicht leicht. Ja? Deswegen zögere ich damit, aber ich glaube, dass wir mit Gottes Kraft auch viele Dinge in diesem Bereich vergeben können. Und das müssen wir. Und deswegen mache ich mal mit etwas Verzögerung dort auch einen Haken hinter, wissend, dass da vieles im Prozess ist und manches vielleicht auch gar nicht dir möglich erscheint. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Ja, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Und ich merke aber, ich komme irgendwo an eine Grenze. Da kann ich nicht vergeben. Und dann kommen noch zwei weitere Stellen, die man auch nicht auslassen darf, die das nochmal unterstreichen. Einfach um nochmal deutlich zu machen, das ist jetzt etwas, an dem wir nicht vorbeikommen. Im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Klare Bedingung. Oder in unserem Vers, ganz am Ende, Vers 35 in unserem Gleichnis, heißt es dann ja, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergebt. Dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Jesus, warum machst du das so schwer? Es ist, also, ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Ich sehe euch ja jetzt hier nur so vor mir schweigend. Aber ich empfinde da, als ich das auch vorher vorbereitet habe, empfinde ich schon eine ganz schöne Schwere, weil, das sind so zwei Sachen. Auf der einen Seite erlebe ich meine Begrenzung in der Möglichkeit zu vergeben. Und auf der anderen Seite sagt Gott hier ganz klar, ja, aber über diese Latte musst du springen. Und ich denke, dass Jesus dass ähnlich wie mit den 7x, 70x, so hoch die Latte hängt, weil er uns vor einer Sache bewahren will. Wir machen Dinge so gern methodisch. Ich habe hier eben gerade 3 Haken gesetzt. Kleine Dinge habe ich abgehakt. Kategorie 2 habe ich abgehakt. Kategorie 3 bin ich vielleicht noch dran, aber werde ich auch irgendwann abhaken. Methode erfüllt, ich darf rein ins Reich. Das ist nicht Gott. Das ist nicht das, wozu Jesus uns ruft. Das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht der König, der uns einlädt, auf den Punkt zu kommen, ins Reich. Nein, es geht um Begegnung. Es geht um die Begegnung mit dem König. Kategorie 3 kann ich vielleicht gar nicht vergeben. Vielleicht muss ich mir das irgendwann eingestehen. Und vielleicht bin ich auch so ehrlich zu sagen, Kategorie 2 von Herzen? Eher mit knirschendem Herzen, ja. Vielleicht mache ich das gar nicht von Herzen, sondern ich versuche einfach in meiner Methodik zu funktionieren. Und wenn wir noch ehrlicher sind, müssen wir vielleicht auch sagen, Kategorie 1, diese Kleinigkeiten, die hinterlassen halt auch ihre Spuren. Die sind zwar gering, aber vielleicht sehr häufig. Und irgendwo wird dein Herz vielleicht hart über all diese Dinge, die nicht vergeben werden. Oder wo du nur in einer Methodik gehst. Und langsam macht sich Unvergebenheit in deinem Herzen breit. Ganz häufig unbewusst. Die Dinge schwelen in deinem Herzen, in deiner Seele. Vielleicht sind es auch die Dinge, wo die Türen ins Schloss gefallen sind. Die sind ja gar nicht mehr da. Die Tür ist ja zu. Natürlich sind die da. Und sie wirken in dir eine Härte. Und Vergebung wird immer schwieriger. Und vielleicht kommst du Montag, morgen kommt eine neue Woche und du begegnest dem Nächstbesten und deine Reaktion auf seine kleinen, vielleicht vermeintlich kleinen Verfehlungen ist eher, ich möchte ihn am liebsten packen und schütteln und sagen, Mann, das kannst du mit mir nicht die ganze Zeit machen. Es ist mal irgendwann Schluss. Ich möchte mein Recht nicht verletzt zu werden. Ich habe da ein Recht drauf. Ich möchte mein Recht. Du forderst dein Recht. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben werden. Was können wir damit machen? Was können wir mit dieser Diskrepanz machen? Ich schlage euch Folgendes vor. Wir können nur eins machen, zurück zum König. Wir können nur zurück zum König gehen und uns das holen, was wir dort vergessen haben. Denn wir haben dort was liegen gelassen. Und das, was wir da haben liegen lassen, das ist etwas, was wir erleben müssen. Ja, wir müssen nämlich seine Vergebung und sein ganzes Wesen, seine ganze Barmherzigkeit, die müssen wir erleben. Die kann ich euch hier nicht in einer Predigt in 5 Punkten erklären und dann gehst du die 5 Punkte und dann war's das, dann bist du am Ziel, kannst du deinen Haken dahinter machen. Das ist leider etwas, was sich in der Predigt nicht so anbietet. Das, was wir machen müssen, wenn wir zum König zurückgehen, ist, wir müssen ihn erleben. Und dieses Erleben kann ich nicht machen, das kann Gott nur schenken. Ich erzähle euch das jetzt alles recht nüchtern, empfinde ich so. In der Vorbereitung muss ich euch sagen, da hat mich Gott ganz oft an diese Stelle geführt. Und er hat mir genau das gezeigt. Er hat mir seine Herrlichkeit gezeigt. Hat mir seine Barmherzigkeit gezeigt. Nicht, weil ich irgendwas gelesen habe oder so, denke ich, sondern einfach nur, ich habe ihn gefragt. Und es war einfach seine Souveränität, mit der er mich dahin geführt hat. Und hat mir sein Herz gezeigt und ist in mich hineingeflossen. Aufpassen, dass ich da nicht zu tief einsteige. Tatsache ist, der Heilige Geist soll ausgegossen werden. Das wissen wir seit Propheten Joel, dass das Gottes Plan ist. Ich will meinen Heiligen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Ihr sollt mich sehen. In Träumen, in einfachen Arten und Weisen, ohne eine komplizierte Predigt oder ohne irgendwas Kompliziertes. Die einfachen Mägde und Töchter sollen Visionen und Bilder haben. Sie sollen mich erkennen. Das war von Anfang an Gottes Wunsch und Wesen. Und in Apostelgeschichte, zu Pfingsten, nimmt Petrus dann darauf Bezug und sagt, ja, hier, das passiert jetzt. Ausgießung des Heiligen Geistes. Gott ist da. Sein Wesen strahlt einfach in die Jünger erstmal rein und aus ihnen dann weiter raus. Nichts muss groß erklärt werden, auch wenn Petrus dann viel erklärt, aber was sie dort erleben und was sie dann in vielen verschiedenen Sprachen predigen, das ist einfach Gottes Wesen, was aus ihnen raussprudelt. Und das ist die Zeit, in der wir leben. Wir leben sozusagen in der Zeit nach Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes, und er kommt immer wieder, überall, in ganz vielen Stellen, dort bombastisch einmal, auf jeden Fall so als Startpunkt, und seitdem in ganz vielen Stellen. Und es gibt viele, viele Berichte. Ich weiß nicht, was unser Ehepaar Baumann gerade erlebt, dort in Nepal, wahrscheinlich auch ähnliches, Ausgießung des Heiligen Geistes. Was ist denn das Wesen, was darüber kommt? Durch den Heiligen Geist, das lesen wir in 2. Mose 34, Vers 6. Ich habe es jetzt nicht mit, aber die Situation kennt ihr. Mose will unbedingt Gott sehen, und zwar eye to eye. Ich möchte eine direkte Begegnung mit dir, Gott. Ich kann nicht mehr nur von irgendwelchen Worten leben. Ich muss dich erleben. Und Gott sagt, du weißt, keiner kann mich von Angesicht zu Angesicht sehen und das überleben. Dazu ist die Diskrepanz zwischen meiner Heiligkeit und euch zu groß. Aber er lässt sich ein Stück drauf ein, sagt, stell dich hier an die Felswand und ich werde mit meiner ganzen Herrlichkeit an dir vorbeiziehen und ich werde dir die Augen verdecken, sodass du nicht sehen kannst. Aber wenn ich an dir vorbeigezogen bin, dann werde ich dich hinter mir herschauen lassen und du wirst die ganze Herrlichkeit, meine ganze Herrlichkeit sehen. Und dann sprach dort eine Stimme aus, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Punkt. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott sich auf diese Art und Weise sehen lässt. Und er wählt diese Worte für sein Wesen. Das ist Gottes Wesen. Und dem zu begegnen, ist die Herausforderung. Wir müssen also zurück zum König, ihn erleben. Das ist mein Vorschlag. Damit kommen wir auf den Punkt. Und das ist mein einziger Punkt. Dieses neue Herz empfangen, haben wir ja auch von oft gehört, Jahresvers. Das ist keine Transplantation. Ja? Wenn Gott euch begegnen will, um euer Herz zu erneuern und euch einen neuen Geist zu geben, dann reißt er nicht das unbrauchbare Herz raus und dann gibt es von jemand anders ein transplantiertes Herz und das wird dann da reingesetzt. Es geht um eine Erneuerung eures Herzens. Dann wird euer Herz neu sein nach der Erneuerung. Ja, insofern stimmt das schon, es ist ein neues Herz. Aber Gott möchte dein Herz, was du hast, das möchte er erneuern. Er möchte sein Wesen hineingeben in dein Herz. Und dann wird es erneuert werden und sein Geist wird in dich hineinfließen. Das neue Herz zu empfangen, das ist die Herausforderung. Das Reich Gottes, haben wir gehört, ist inwendig in euch. Du erlebst dann Gerechtigkeit. Ich bin gerecht durch die Begegnung mit Gott. Das ist dir dann sowas von klar, dass er seine Gerechtigkeit auf dich übertragen hat. Friede fließt in dein Herz. Freude ist manchmal mehr,
als man fassen kann. Ja, viel mehr habe ich gar nicht. Das ist der Punkt. Das Lobpreisteam kann eigentlich schon hochkommen. Ach ja. Ich wünschte mir, dass wir uns einfach aufmachen. Wir haben von Hans letzte Woche gehört, dass die ganze Bibel eigentlich vom ersten Buchdeckel Mose bis zur Offenbarung, bis zum Ende, dass das ein Rettungsplan Gottes ist. Gott will uns transformieren. Und das will Gott machen. Er will uns transformieren, verändern. Und die Tür ist aufgestoßen. Gott sagt, dir ist vergeben. Es ist vollbracht. Ich setze dich frei. Ich will, dass du lebst. Ich will nicht, dass die Unvergebenheit und die Härte deines Herzens dich erstickt. Ich möchte, dass du atmen kannst. Ich mache dir eine Tür auf in mein Reich. Das ist die Tür. Das ist der Punkt, auf den Gott uns bringen will. Ich mache dir eine Tür auf in mein Reich. Spring rein, komm auf den Punkt, bleib nicht im Dunkeln. Lass mich dein Herz berühren, um dort einen Strom der Dankbarkeit, der Liebe und Barmherzigkeit zu erregen. Denn dann wird seine Barmherzigkeit in dir zu einer Quelle deiner Taten. Und, ganz entscheidend, du wirst fähig zu vergeben. Und zwar ohne Klimmzug, ohne Anstrengung. RG steht für Reich Gottes. Passt du da nicht rein? Das Reich Gottes ist da, wo du Gott erlebst. Er dein Herz erneuert. Und du dann mit Gnade und Barmherzigkeit im Alltag handeln kannst. Komm auf den Punkt. Ich warte auf dich, sagt Jesus. Wenn du den Eindruck hast, da ist etwas, was du, dass du das brauchst. Du hast etwas an Härte in deinem Herzen. Du brauchst die Fähigkeit, wieder zu vergeben, dass dein Herz wieder weich wird. Dann lade ich dich ein. Während des Lobpreises kannst du gerne schon nach vorne kommen oder am Ende des Lobpreises. Wir sind hier vorne sowieso mit dem Gebetsteams und du kannst es hier einfach bekennen. Du kannst einfach nach vorne kommen und sagen, Gott, ich möchte auf den Punkt kommen. Ich möchte in dein Reich, ich möchte dir begegnen. Und Gott wird sich nicht lumpen lassen. Er wird dir sein Herz in dein Herz schenken.